Deutschlandfunk Nova.
Dein Sonntag.
Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Das haben wir Menschen lange gedacht und auch gelebt. Mittlerweile kommt aber immer mehr bei uns an, vor allem in der Wissenschaft, dass Tiere uns in einigen Bereichen erstens ziemlich überlegen sind. Nicht nur was die körperlichen Fähigkeiten angeht, dass ein Hund eine deutlich bessere Nase hat als wir Menschen, ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar. Es geht auch um die kognitiven Fähigkeiten von Tieren. Vereinfacht gesagt, um ihre Intelligenz. Was Tiere alles so drauf haben, darüber hat Wissenschaftsjournalistin Katharina Jakob ein Buch geschrieben. Warum Wale Fremdsprachen können, heißt es. Und Katharina ist heute Morgen zu Gast hier in einem Sonntag. Moin.
Moin, Sebastian, hallo.
Welche Fremdsprachen können die denn? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die du dann sofort immer gestellt bekommst. Also ich meine, irgendwie Spanisch, Japanisch oder sowas, das ist es nicht. Das hätten wir vermutlich gemerkt.
Nee, aber es ist delfinisch und es ist sogar ein bisschen menschlich.
Also ach,
da,
was?
Ja, ja, ja. Das ging ja auch gerade durch die Presse, dass Orcas in Südfrankreich war das.
Mhm.
In einer Studie, die mehrere menschliche Worte imitieren konnten. Also sie waren tatsächlich in der Lage, Hello zu sagen. Und sie sagten auch Amy. Sie versuchten zu zählen, 1, 2, 3. Wobei man sagen muss, da war die Ähnlichkeit schon nicht mehr groß. Aber immerhin, diese Imitationsfähigkeit, die scheint gegeben zu sein. Und sie können ja auch die Laute einer anderen Art, also Delfine sind eine andere Art als Orcas, imitieren und nehmen die auch tatsächlich in ihr Repertoire auf. Wobei man eben noch nicht weiß, ob sie es tatsächlich auch zur Kommunikation nutzen oder ob es erstmal eine Imitationsleistung ist. Da steht man noch ganz am Anfang.
Das wäre die spannende Frage. Ne? Also ich meine, warum machen die das? Aber das weiß man noch nicht so richtig genau. Also gerade bei Menschen wäre das ja eine spannende Frage. Warum machen die uns Menschen nach? Das sind dann wahrscheinlich Wale, die viel in Kontakt sind mit
Menschen.
Genau,
ne? Das sind Wale, die in Gefangenschaft sind, die eben auch in diesen Becken leben, mit denen man eben diese Versuche, diese Studien macht, diese Verhalten. Studien. Und die haben eben als Bezugsperson Menschen, klar. Und haben jeden Tag Kontakt mit Menschen. Und daher nimmt man an, kommt das ja auch, ne? Dieses Interesse dann.
Vielleicht dann die Frage, worüber sprechen Wale überhaupt so? Weil die haben ja eine eigene Sprache. Also wie können die sich miteinander verständigen und worüber?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also Delfine haben hauptsächlich eben diese Pfiffe, die man ja auch kennt. Mhm. Orcas und alle Zahnwale, Pottwale haben diese gepulsten Rufe. Das ist dann eher so ein monotones Klackern. Und man hat ja festgestellt, sie sprechen untereinander. Also in einem Clan, ein Pottwal-Clan hat einen ganz eigenen Dialekt für sich. Den er mit anderen gar nicht teilt.
Mhm.
Also sie sprechen wirklich so untereinander ihre verschiedenen Dialekte. Wobei man sagen muss, sprechen, wir sagen dann eher kommunizieren, nicht sprechen, weil man immer noch sagt, Sprache ist dem Menschen vorbehalten. Also sie kommunizieren in unterschiedlichen Dialekten. Und jetzt fängt man gerade an, so ein bisschen zu dekodieren, was das sein könnte. Mhm. Also bei Delfinen weiß man ja, sie haben eben Pfiffe für Namen, also mit denen sie sich eben gegenseitig bezeichnen.
Was schon ganz schön abgefahren ist, ja.
Was echt abgefahren ist und es wechselt auch nicht. Also ich habe letztes Jahr auf einem Kongress, der heißt Behavior, mit einer Forscherin gesprochen, die über Delfine forscht und die gesagt hat, dass bei ihnen was relativ Gruseliges passiert. Und zwar haben zwei Delfine sich gegenseitig angesprochen mit dem Namen eines Delfins, der bereits verstorben ist.
Aha.
Und man eben nicht weiß, warum machen die das jetzt?
Vielleicht sowas wie Erinnerung, das wäre ja verrückt. Also sowas wie, wir erinnern uns gemeinsam nochmal an jemanden.
Genau. Ja. Weißt du noch, der gute alte Henry oder sowas?
So,
ich weiß es nicht. Also man weiß es natürlich nicht. Ne? Das sind Spekulationen. Man muss da auch wirklich aufpassen, weil man sich dann schnell verrennt und schnell anfängt zu spekulieren.
Und vermenschlicht am Ende auch. Ne?
Ganz genau. Mhm. Und das ist eben etwas, was ich auch in der Recherche eben mitbekommen habe. Das darf man nicht. Mhm. Also Tiere sind wirklich anders als Menschen. Mhm. Und man kann das nicht eins zu eins übertragen. Man soll nicht so weit hingehen, zu sagen, wir setzen Denken nur in Anführungszeichen, das wäre auch verkehrt. Weil es sind ganz klare Denkleistungen. Aber sie sind eben anders als unsere. Sie sind angepasst an ihren Lebensraum. Und ein Pottwal in seinem riesigen Wasserreich hat eben ganz andere Herausforderungen an der Umgebung als wir.
Pottwal und riesiges Wasserreich, finde ich, ist noch ein ganz gutes Stichwort, was ich mich gefragt habe, als ich dann auch so die Seiten über die Wale durchgeblättert habe. Wie findet man das eigentlich alles raus? Also bei Delfinen, okay, da leben auch einige in Gefangenschaft, aber so, ich meine, Wale gibt es ja erstens nicht so fürchterlich viele auf der Welt und die leben ja nun mal doch recht unter Wasser. So,
genau.
Ne? Also das macht die Angelegenheit vermutlich relativ schwierig,
das
oder?
Das ist der springende Punkt. Das macht die Angelegenheit unglaublich schwierig. Und darum sitzen ja eben solche Walforscher wie dieser Hal Whitehead, den ich besucht habe in Nova Scotia, seit Jahrzehnten dran. Ja, seit Jahrzehnten sitzen die dran und versuchen tatsächlich auch Pottwalgruppen zu finden, die man immer wieder erkennen kann. Es gibt Gott sei Dank eine Gruppe vor Dominica, also ist eine Karibikinsel, die sind da resident und die kann man wiedererkennen, die kann man auch antreffen. Also dann weiß man ganz genau, aha, das ist der und der. Und dann kann man ja auch Leistungen zuordnen. Vorher kann man das ja gar nicht. Mhm. Na, man weiß ja nicht, dieser Pottwal oder ist es jener Pottwal, sind ja Individuen. Die Wissenschaft vom Wal ist unglaublich schwer.
Aber auch wenn es so heißt, fängt dein Buch nicht mit Walen an, sondern mit Vögeln. Warum?
Wie kommst du da drauf? Also das erste Kapitel ist das Wahlkapitel und was das vorige Kapitel ist, da gebe ich dir recht, da dreht es sich um diesen Kongress namens Behavior, von dem ich schon gesprochen habe. Und deswegen Vögel, weil man an Vögeln gerade so unglaublich viel rausfindet und weil man sich bei Vögeln auch so furchtbar vertan hat. Man hat ja immer gedacht, die wären ganz besonders tump, weil man ja eben diese Großhirnrinde, wie wir sie haben, da nicht vorgefunden hat. Und man halt dachte, naja, ohne Großhirnrinde kann man ja auch nicht denken. Ja. Und das war ein ganz großer Irrtum, weil Vögel tatsächlich ein Pallium haben, also einen Mantel, der dem entspricht, was unsere Großhirnrinde ist. Und vor allem haben sie unglaublich viele Neuronen auf dieser, auf diesem Mantel. Also 3 Milliarden, das ist bei Papageien, hat man jetzt rausgefunden, das ist unglaublich viel, wenn man weiß, dass zum Beispiel ein Gorilla 4,3 Milliarden hat.
Und damit können sie dann auch Sachen, die eigentlich dann auch Menschen oder vielleicht dann auch halt Primaten zugeschrieben werden, also so Sachen wie erinnern oder auch, was ich abgefahren fand, schon auf den ersten Seiten in die Zukunft schauen. Ne?
Genau, ja. Das machen die Buschhäher, die tatsächlich planen und wissen und wirklich einpreisen in ihre Nahrungssuche, was verdirbt wann. Das finde ich auch unglaublich. Also die, wenn sie Maden suchen und alle Rabenvögel verstecken ihr Futter ja für härtere Zeiten. Das machen die Buschhäher, die Eichelhäher, die Krähen, die Raben, alle machen das. Und die Buschhäher eben auch. Und wenn die Maden verstecken, dann haben die genau auf dem Zettel A, wann die verdorben sind. Und wenn dieser Zeitpunkt abgelaufen ist und sie sozusagen verhindert waren, dann gehen die da nicht mehr hin. Während wenn da eine Nuss liegt, gehen sie hin. Weil sie wissen, die Nuss, die taugt noch was, die Made nicht mehr.
Was ist so für dich die erstaunlichste Fähigkeit von Vögeln, auch wenn das jetzt am Anfang nur so ein paar Seiten über Vögel waren?
Ne? Es gibt so viele. Also ich war ja bei dem Rabenforscher, dem Thomas Buchner in Wien und als der mir erzählt hat, der hat ja eine ganz große Versuchsanordnung gemacht, um wirklich jetzt mal solide zu beweisen, zu belegen, dass Raben sich in andere Artgenossen reindenken können. Dass die also wissen, wenn ich mein Futter da und da verstecke, dann sieht der da oben in seinem Baum, der kriegt das mit, weil der aus dem Blickwinkel das sehen kann. Und danach richten die ihre Futterverstecke aus. Und als er dann erzählt hat, dass 2 seiner Versuchsraben einen toten Winkel in ihrem Käfig genutzt haben, um da ihr Futter zu verstecken, da habe ich gedacht, wow. Wow. Also ich weiß nicht, ob das ein kleines Kind hinkriegt, herauszufinden, wo ist jetzt der tote Winkel, damit der auf gar keinen Fall das sehen kann. Das fand ich schon wirklich spektakulär.
Du sagst, die Wissenschaftler, die blicken mittlerweile anders auf Tiere und auf ihre Intelligenz als noch vor so ein paar Jahrzehnten. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was sich da geändert hat?
Ganz viel. Also im Prinzip ist es so ein ganz stiller Paradigmenwechsel, sage ich da mal. Und damit heißt es also wirklich eine fundamentale Umwälzung dessen, was man früher gedacht hat. Also man muss sich vorstellen, dass in den 70er, 80er Jahren sind Biologiestudenten noch durch die Prüfung gerasselt, wenn sie gesagt haben, Tiere denken. Das war ein Grund zu sagen, sorry, vielleicht doch nicht so ganz der richtige Biologe. Und wenn man jetzt heute hat man ja eine Fülle von Studien unterschiedlichster Spezies, wo es eben heißt, ja, das ist eine Denkleistung, da ist eine kognitive Errungenschaft, das hätten wir nicht gedacht, dass sie machen. Sie stellen Werkzeuge her, Krähen können da ganz komplexe Verbindungen herstellen, also erst mit dem einen Stäbchen einen anderen Stab rausziehen, mit dem man dann was Größeres angeln kann, also wirklich solche Sachen. Ja. Und das ist ein relativ kleiner Zeitraum von den 80er Jahren bis heute. So, und von daher ist es, aber wir haben das nicht so richtig mitgekriegt, weil ja, Wissenschaftler darüber dann auch nicht so sprechen, ne? Nach dem Motto, naja, vor ein paar Jahrzehnten haben wir da uns vielleicht doch deutlich geirrt und jetzt ist es anders. Aber diese Fülle an Erkenntnissen ist schon erstaunlich. den wir jetzt haben.
Woran liegt denn dieser Irrtum früher? Ist das irgendwie Überheblichkeit gewesen von uns Menschen oder haben wir zu menschliche Fähigkeiten in Tieren gesucht?
Ja, also es sind viele Sachen. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht und auch mit vielen drüber gesprochen und ganz unterschiedliche Ansichten gehört. Die eine Ansicht war so ganz plakativ und man sagte, naja, irgendwann hat man vor der Fülle von Erkenntnissen nicht mehr die Augen verschließen können. Es wurde immer schwerer zu sagen, naja, Tiere können ja nicht denken, aber gleichzeitig hat man halt einfach, ich sage jetzt mal einen Raben, der rausfindet, wo eben der tote Winkel ist. Oder eben dieser legendäre Alex, dieser Graupapagei, der wirklich Sachen konnte in dieser Zeit, die konnte man irgendwann nicht mehr wegdiskutieren. Das hat aber der Buckner gesagt. Er hat gesagt, ja, man hat halt versucht, das klein zu reden, aber es ließ sich halt irgendwann nicht mehr kleinreden. Das andere ist, dass man auch eine Lebenswirklichkeit hat. Wissenschaftler, die Hunde zu Hause haben, ja, die mitkriegen, boah, wenn ich jetzt so einen Fingerzeig mache, ich zeige jetzt auf das Schäufelchen, dann geht er dahin und holt das. Was einem Menschenaffen nicht gelingt, mit dem ich das die ganze Zeit versuche, der blickt es nicht, der blickt nicht, was ich will. So, der Hund aber macht das, was ist denn da los? Na, also das ist auch so etwas. Und natürlich denke ich auch, dass wir im Denken immer weiter werden. Es hat der Carsten Brensing, das ist ja ein Meeresbiologe, der hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Das Mysterium der Tiere. Und der hat gesagt, naja, wir entwickeln uns ja eben auch. Wir bleiben ja nicht stehen. So, na? Und wir entwickeln uns und wir werden auch weiter im Denken. Wir rücken uns alle näher. Und was wir früher mal als wild und unzivilisiert begriffen oder bezeichnet hätten, da würden wir jetzt so nicht mehr drüber reden.
Na? Das heißt, es ist auch möglicherweise irgendwie eine Denke, die in der Gesellschaft insgesamt sich gewandelt hat, also nicht nur in der Wissenschaft?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich habe heute Morgen noch was ganz Erschreckendes gelesen, und zwar, dass man noch in den 80er Jahren hat man Säuglinge noch ohne Narkose operiert, weil man dachte, die haben nicht so eine Schmerzfähigkeit wie wir.
Krass.
Also wir Erwachsene in den 80er Jahren, muss man mal vorstellen. Und ich denke schon, dass wir da auf einem Weg sind. Na, also auch gesellschaftlich, wenn man sich überlegt, wie man heute mit Hunden umgeht. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, das ist komplett anders gewesen. Früher waren Hunde in Zwingern, die mussten kuschen, die hat man abgerichtet. Das sind alles Worte, die wir heute gar nicht mehr benutzen.
Was glaubst du, woran liegt das, dass wir so mittlerweile eher differenziert, also auch gesamtgesellschaftlich auf Tiere gucken? Was ist da passiert in den letzten 20, 30 Jahren?
Ich glaube, dass wir erstmal auf Menschen anders gucken und das dann auch auf andere Wesen übertragen. Das glaube ich. Also das, was ich vorhin mit Näherrücken meinte. Ne? Unsere Welt ist ja einfach näher gekommen. Also wir tauschen uns ganz anders aus.
Globalisierung, Stichwort.
Ja. Also auf die schimpft man immer. Ich denke aber, es hat auch wirklich ihre ganz großartigen Seiten. Dass wir jetzt einfach Freunde in Japan haben, hätten wir früher nicht gehabt. So, oder in Indonesien oder in Venezuela. Und das Verständnis für das andere, glaube ich, ist einfach gewachsen. Natürlich gibt es Gegenströmungen, die gibt es immer. Aber ich glaube schon, dass das Verständnis für andere erstmal größer geworden ist. Und das hat sich dann eben auch, denke ich, das ist eine Spekulation, auf Tiere übertragen. Da ist was anderes. Das muss aber nicht minderwertig sein.
So. Glaubst du, das ist ein Prozess, der weitergeht? Also glaubst du, dass wir möglicherweise in 50 Jahren noch ganz anders, noch viel gleichberechtigter mit Tieren umgehen?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, es wird sich dann auf die Nutztiere übertragen. Wir haben ja diesen unglaublichen Widerspruch, ne, dass wir eben mit bestimmten Spezies sehr toll umgehen, sehr behutsam umgehen, ihnen viel Respekt entgegenbringen, unseren Heimtieren eben. Und Nutztiere ganz grausam behandeln.
Und da hat sich das ja auch so ein Stück weit ein bisschen umgekehrt. Also wenn ich an Landwirtschaft denke, ich glaube, dass vor 50, 60, 70 Jahren Landwirte noch viel mehr Bezug zu ihren Tieren hatten, als jetzt, wo riesige Hallen voller Schweine stehen.
So, ganz genau. Ganz genau. Da hat man zwar den Stallhasen geschlachtet, aber er hat den Namen und die Kinder haben ihn gestreichelt. Ne? Und die Kühe hatten eben auch Namen und standen draußen. Und wenn es Zeit war, war es Zeit. Aber jetzt haben wir eben diese normierte Massengeschichte, die eben Tiere auch so furchtbar entwertet. Und man in ihnen halt nur noch Leistungsträger sieht. Sie müssen so und so viel Fleisch bringen, so und so viel Milch bringen. Und ich glaube, das wird sich ändern, ja. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und ich kann mir das eigentlich gar nicht anders denken. Weil Menschen ja jetzt schon so stark da auch nachfragen, auch wenn wir immer noch viel zu viel Fleisch essen und es vielen Menschen auch egal ist, aber in einer großen, breiten Schicht ist es halt schon nicht mehr egal.
Was echt ganz spannend ist. Es ist ja schon bemerkenswert, dieser Widerspruch, ne? Dass wir auf der einen Seite zum Beispiel, letztens mir noch Gedanken darüber gemacht, mittlerweile keinen Zirkus mehr mit Tieren oder immer weniger mit Tieren haben, die Großen alle von Tieren Abstand nehmen. Und du hast im Vorgespräch gesagt, in 50 Jahren wird es keine Zoos mehr geben. So, dass das auf der einen Seite so eine Entwicklung nimmt. Würdest du denn auch dich trauen zu sagen, in 50 Jahren gibt es keine Nutztierhaltung mehr?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Menschen aufhören werden, Fleisch zu essen und Tiere zu nutzen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass das Gesicht der Landwirtschaft ein anderes sein wird, weil wir so einfach nicht mehr weitermachen können. Mhm. Es wird behutsamer sein. Also wir arbeiten ja heute auch, also wir haben unsere Hunde, unsere Kuschelhunde, und trotzdem sind Hunde nach wie vor Arbeitstiere. Das ist ja auch gut so. Ne? Mhm. Also das glaube ich nicht, dass wir auf Nutztiere gänzlich verzichten werden. Das glaube ich wirklich nicht. Aber wir werden versuchen, diesen fürchterlichen Widerspruch mehr aufzulösen. Das glaube ich schon, ja. Wobei ich Widersprüche für etwas halte, was sehr, sehr menschlich ist. Wir müssen täglich, dauernd mit Widersprüchen leben. Geht gar nicht anders.
Vor der Sendung hast du gesagt, wenn wir über Tiere reden, dann lass uns bitte über Hunde oder Kraken reden. Fangen wir mal mit Hunden an. Warum über Hunde?
Sie sind uns am nächsten. Mhm. Sie sind unser ältestes Haustier. Also inzwischen sagen wir ja eventuell schon vor 40.000 Jahren ist da die Domestikation erfolgt. Das ist so viel länger her als alle anderen Haustiere, die wir haben. Mhm. Die anderen sind ja die Schafe, Rinder, so ungefähr vor 11.000 Jahren. Also es ist ein richtiger Gap. So. Das zum einen, weil sie eben so lang mit uns schon zusammen sind und weil sie so klug sind und weil wir sie immer noch so furchtbar unterschätzen. Wir denken ja immer, oh ja, so
viel. Das ist der Punkt, ne? Also ich meine, gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Hundefreunde sind, da ist ja dieses Image dieser treu-doofen Menschen-Hinterherlaufer doch noch relativ aktiv, ne? Die im besten Fall dann dafür gut sind, ein Revier zu verteidigen, und dann nervt es dann im Zweifel. Was entgegnest du denen?
Weil sie gar nicht wissen, was das für ein Schatz ist. Also ich sage ja immer so ganz provokant, eines der besten Phänomene, die Menschen hervorgebracht haben, ist der Hund. Mhm. Ist ein menschgemachtes Tier. Ist ja domestiziert worden. Das heißt, es gibt ja auch eine genetische Veränderung in diesem Tier. Da ist ja mit der Wildform nicht mehr zu vergleichen. Also das hat schon der Mensch tatsächlich gemacht durch die Domestikation. Und das gehört zum Besten, was wir hervorgebracht haben, jemals.
Warum?
Stell dir vor, also der Hund ist das einzige Tier auf der ganzen weiten Welt, das den Menschen seine eigenen Art vorzieht. Wenn du Welpen in einem Raum hast und lässt die da alleine, und ein Mensch kommt rein und ein erwachsener Hund, sie werden zu den Menschen gehen. Sie werden sich von einem Menschen auch deutlich schneller beruhigen lassen als von einem Artgenossen. Oder Tierheimhunde, selbst wenn man nur 2 Minuten in Kontakt mit ihnen ist, schließen sich enger an den Menschen an als an einen Artgenossen. Das ist wirklich einzig. Mhm. Das sind die großen Menschensucher. Also Hunde sind so vernarrt in Menschen, wie es sonst kein anderes Tier tut. Und deswegen tun die ja auch so viel für uns. Und deswegen haben die auch so ein großes Interesse daran, uns zu verstehen.
Das ist ein ganz spannender Fakt, weil ich meine, die meisten Menschen, wahrscheinlich alle Menschen, die Hunde haben, die reden zum Beispiel mit ihren Hunden. Ne? Was kommt davon an bei einem Hund? Wie verstehen Hunde Menschen?
Es gibt ja so einen Spruch unter Hundehaltern, der heißt, der versteht jedes Wort. Mhm. Und habe ich auch schon gesagt, ich habe auch eine Hündin zu Hause, von der ich überzeugt bin inzwischen, die versteht wirklich jedes Wort. Mhm. Das ist auch manchmal unheimlich. Sie verstehen natürlich nicht jedes Wort, das ist Quatsch, aber tatsächlich verstehen sie Worte, die ihnen vertraut vorkommen und können ihnen einen Zusammenhang bringen. Also du musst dir vorstellen, der Hund lebt in einer Menschenwelt. Und damit es ihm gut geht, muss er so viel Regeln wie möglich dieser Menschenwelt kapieren. Mhm. So, als würden wir unter Aliens leben. Ein bisschen ist das so. Also man muss wissen, wie man sich da zurechtfindet. Und deswegen beobachten sie uns ja in jeder Sekunde und ziehen ihre Schlüsse. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel Gedanken verloren, sage ich jetzt mal, zum Kühlschrank blicke, kriegt das mein Hund mit. Mhm. Weil es könnte ja heißen, oh, vielleicht geht sie gleich hin und wenn ich da mitkomme, vielleicht staube ich was ab. So. Und ich bin ja auch überzeugt davon, dass Hunde deswegen so viel schlafen müssen, weil sie diese Denkleistung ist unheimlich anstrengend.
Die sind ununterbrochen aktiv quasi.
Die sind ununterbrochen im Hirn aktiv, genau. Auf Empfang und auf Sendung. Und deswegen müssen sie dann so viel schlafen, um das wieder irgendwie, um die Verschaltungen da irgendwie wieder zu. Ja, weißt du, was ich meine? Also,
absolut.
Und weil das so menschenkluge Tiere sind Und weil sie so bemüht sind, uns zu verstehen, unterschätzen wir sie so grausam. Wir sagen immer, ja, das ist so ein B-Wolf, ne? Die sind nicht mehr so wild, nicht mehr so toll wie die Wölfe. Das sind halt so die kleinen Dackel, die da hinterher schlurfen. Nee, die haben eine ganz, ganz große Hingabe an den Menschen. Und das sollte man doch bitte wertschätzen. Und die können auch Sachen, wo ich wirklich verblüfft bin. Soll ich sie erzählen?
Ja, bitte.
So, gerade eine Studie im Kopf.
Verblüffe uns, ja.
Da habe ich dann wirklich, dass mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Und zwar hat mir der Ludwig Huber aus Wien erzählt, die haben eine Studie gemacht mit Hunden und zwei Menschen im Raum. Mhm. Und zwar haben die da unter vier Schüsseln Fressen versteckt, haben darauf geachtet, dass jede Schüssel nach Fressen riecht. Mhm. Und die Hunde konnten diese Schüssel nicht sehen. Die waren hinter einer Sichtbarriere versteckt. So. Und jetzt geht es aber um die zwei Leute, die im Raum waren. Die eine Person war so positioniert, dass sie diese vier Schüsseln im Blick hatte. Mhm. Und das hat der Hund gesehen, der Versuchshund. Die andere Person war so positioniert, dass sie diese Schüsseln nicht sehen konnte. Mhm. Einfach, die hat einfach ins Leere geguckt, nicht zu den Schüsseln hin. Und dann hat man diese Sichtbarriere entfernt. Und die Hunde sollten sich dann sozusagen an die Menschen wenden. Wo ist jetzt das Futter? Also nicht einfach so hinrennen. Mhm. Und dazu haben jetzt jede Person hat auf eine Schüssel gezeigt. Und zwar die Person, die gesehen hat, wo das Futter verborgen wurde, und die Person, die das nicht gesehen hat. Also ein Bescheidwisser und einer, der bloß so tut, als ob. Und an wen haben sich die Hunde gewandt?
Wenn du so fragst, dann vermutlich an den Fingerzeig des Bescheidwissers.
So ist es. Wir haben einfach rausgekriegt, der faked jetzt, der tut nur so. Der kann das gar nicht wissen. Der hat das nicht gesehen, wo das Futter versteckt worden ist. Bloß der hat es gesehen. Und an den wende ich mich jetzt. Der soll mir jetzt helfen. Da habe ich ja gedacht, Heidewitzka.
Das ist ganz schön abgefahren, das stimmt allerdings.
Ja, und so eine feine intellektuelle Leistung. Also von solchen Sachen reden wir inzwischen. Von solchen kognitiven Leistungen, sollte ich sagen. Nicht intellektuellen, kognitiven Leistungen reden wir. Ja.
Vermenschlichen wir dann vielleicht auch den Hund zu sehr? Also bräuchten wir möglicherweise einen neuen Blick auf einen Hund oder auf die Intelligenz oder diese kognitiven Fähigkeiten des Hundes, der Hunde?
Ja, zweierlei. Also Vermenschlichen von Hunden, da hat ein österreichischer Verhaltensforscher was ganz Tolles gesagt. Der hat gesagt, wir können Hunde gar nicht vermenschlichen, das haben sie schon selber gemacht. Ne? Also eben durch dieses Menschensuchende, was sie eben haben. Aber es ist natürlich richtig, wir dürfen nie vergessen, dass sie Tiere sind und dass sie anders sind als wir. Also dieses Vermenschlichen wird ja in dem Moment schlimm, wenn wir denken, das, was uns gut tut, tut automatisch auch dem Hund gut. Mhm. Also stundenlanges auf dem Sofa liegen und Fernsehen, das findet der Hund mindestens genauso klasse wie wir, weil es hier so schön kuschelig und warm ist. So. Mhm. Und wenn es regnet, nee, dann gehen wir nicht raus. Ich finde es blöd, der Hund findet es auch blöd. Mhm. Also das ist das, wo ich sage, nein, es gibt ein artgerechter Umgang mit dem Hund, der muss gegeben sein. Und der ist manchmal wirklich anders, als wir das machen würden. Wir wälzen uns nicht so furchtbar gern draußen in stinkenden Laubhaufen. Die machen es aber und sie sollen es auch machen. So.
Du hast eben schon gesagt, Hunde werden seit Jahrtausenden vom Menschen domestiziert. Katzen zum Beispiel noch nicht so fürchterlich lange, zumindest im Vergleich, macht sich dadurch auch die unterschiedliche Verhaltensweise dieser beiden Tierarten gegenüber dem Menschen bemerkbar? Oder sind es einfach zwei verschiedene Tierarten, die man so miteinander nicht vergleichen kann?
Ja, schwierige Frage, da müsste ich jetzt mutmaßen. Also es hat sicherlich was mit der Länge zu tun. Mhm. Ne? Also Katzen sind, glaube ich, ungefähr 9000 Jahren domestiziert worden. Mhm. Also es ist wirklich ein anderer Zeitrahmen. Und ich weiß auch nicht, was mit dieser, also diese Spezies ist ja anders. Also die Wildkatze, ne, wo ja die Hauskatze ja abstammt, das sind eher einzelgängerische Wesen. Und das ist beim Hund, Ahnvater, Wolf natürlich ganz anders. Das ist ein Rudelwesen und kommt uns da viel mehr entgegen. Das sind ja auch Herdentiere. Mhm. Wir wollen ja nicht alleine sein. So, und schon mal allein diese soziale Komponente bringt ein Wolf als Wildform ganz anders mit, eben als eine wilde Katze. Mhm. So, ne, die eben einzelgängerisch für sich sorgt, sich auch zurückzieht, wenn es ihr nicht gut geht, während Wölfe die Gemeinschaft suchen. Also da sind natürlich Unterschiede.
Kommen wir zum Thema Kraken. Bei Kraken denke ich entweder irgendwie an irgendwelche Seeungeheuer in Filmen oder an die Krake Paul, die, glaube ich, Fußball-WM 2010 war es, glaube ich, die Ergebnisse vorausgesagt hat, was vermutlich würde ich jetzt behaupten, nichts mit Intelligenz zu tun hatte.
Nein, das hat ganz und gar nichts. Das hat was mit Fake zu tun. Mhm. Also das ist schon inzwischen, ich mag jetzt nicht den Stab über die Geschichte brechen, aber es sieht so aus, als hätte man hat ja da in diese Gläser, wo Paul dann eben sagen sollte, Spanien, Deutschland oder so, Beute drin versteckt. Und je nachdem, ob man sich die Hände gewaschen hat, bevor man den Fisch da reingepackt hat oder was auch immer man zu essen gegeben hat, der Krag reagiert eben auf den Geruch des Glases. So, und von daher muss man schon mutmaßen, dass Paul da gezielt hingelenkt worden ist.
vielleicht auch gar nicht absichtlich gezielt, aber gezielt auf jeden Fall.
Ja, zumindest das. Ja. Also hellseherische Fähigkeiten hat man jetzt noch nicht nachgewiesen. Aber doch durchaus beeindruckende kognitive Leistungen, ja.
Erzähl mal, was gibt's über Kraken zu wissen? Ich glaube, wir wissen alle relativ wenig über Kraken, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja auch so schwer. Man kann sie nicht züchten. Also das sind keine Labortiere. Das geht ganz, ganz, ganz schwer. Nur man kann sie dann in Laboren halten oder in Aquarien halten. Aber man muss halt immer Wildfänge dann eben nehmen, was nicht toll ist. Und wenn man sie im Freiland, also im Freiwasser beobachtet, tut man sich unheimlich schwer, weil sie so Versteckkünstler sind. Also wenn sie sich nicht bewegen, sieht man die wirklich nicht. Die nehmen ja die Farbe und auch die Form der Umgebung an. Mhm. Also sie können sich in einen Korallenriff verwandeln, dann sieht man sie einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Aber sie haben unheimlich viele Neuronen eben auch in ihrem Gehirn. Und dieses Gehirn breitet sich auch in die Arme aus. Also das sind eben auch die Nervenzellen in den Armen, wo man eben sagt, das ist nicht nur ein Gehirn, wie wir es im Kopf haben, sondern eben auch in den Gliedmaßen, was ihnen ganz viele sensorische Fähigkeiten eben einbringt. Und man hat festgestellt, dass sie, wie orientieren sich Kraken zum Beispiel? Also sie sitzen ja sehr gerne in Höhlen. Mhm. Bis sie eben auf Beutejagd gehen und sie wählen jeden Tag einen anderen Weg, um rauszugehen. Macht ja auch Sinn, weil sie suchen Muscheln unter Steinen und wo ich gestern eine Muschel unter einem Stein gefunden habe, wird am nächsten Tag nicht wieder eine sein.
Absolut.
So schnell wachsen die da nicht. Mhm. Ne? Also muss ich woanders suchen, ich muss woanders hin. Und wie orientieren sie sich rückwärts? Also wie finden sie immer wieder ihr Loch? Und sie machen das tatsächlich mit Landmarken. Also sie prägen sich ihre Umgebung ganz genau ein. Und was man eben auch rausgefunden hat zum Beispiel, wenn man sie in Aquarien hält, sie prägen sich nicht nur die Umgebung ihres Aquariums ein, sondern auch die Umgebung draußen.
Was?
Ja, also sie gucken wirklich durch die Scheibe und sie haben im Kopf, was sich draußen aufhält. Also sie orientieren sich auch nach draußen und es gibt zig Geschichten von Kraken, die zum Teil aus ihren Aquarien türmen, in andere Aquarien einbrechen, sich dort den Wanst vollhauen und dann wieder zurückgehen ins Heimaquarium. Gibt es.
Abgefahren.
Ja, das ist wirklich, also das sind wirklich unglaubliche Tiere. Erinnere dich an Inki. Ich weiß nicht, hast du die Geschichte von Inki noch im Kopf?
Tatsächlich nein. Hilf uns auf die Sprünge oder mir.
Das ist jetzt 2-3 Jahre her, dass im neuseeländischen Aquarium für Napier Inki getürmt ist. Und zwar ins Meer zurück. Da hat jemand das Aquarium nicht wirklich richtig hermetisch verschlossen. Es war ein ganz kleiner Spalt übrig. Und da hat er sich durchgezwängt. Das können die. Die sind ja knochenlos. Mhm. Ne? Also die kommen wirklich durch kleinste Löcher. Das macht es echt schwierig mit ihnen. Und da ist Inki durch. Ist wirklich raus aus seinem Aquarium, hat sein Element verlassen, ist auf den Boden gefallen. Das hat man dann an den Saugnäpfen gesehen. Mhm. Und hat sich zum Ausguss, da war ein Ausguss in der Mitte des Raumes, hinbewegt. Ist da durch die Röhre. Und diese Röhre führte ins Meer. Und weg war er.
Unfassbar.
Unfassbar. Also, ne, das tun die halt. Und da muss man schon sagen, wow, wussten wir alles vorher nicht.
Ne? Du hast schon einige echt beeindruckende Beispiele für die Intelligenz von Tieren, von denen wir vorher vielleicht gedacht haben, dass sie nicht so intelligent sind, uns erzählt. Warum hast du das Buch geschrieben? Ist das so ein Herzensthema von dir, irgendwie uns die Intelligenz von Tieren näher zu bringen?
Ja, es ist ein Herzensthema von mir. Ich beschäftige mich schon ganz, ganz, ganz lange Zeit mit Tieren. Aber der Impuls, jetzt genau dieses Buch zu schreiben, war eigentlich ein anderer. Und zwar habe ich eine Geschichte geschrieben für das Magazin Dogs. Das war 2012. Da ging es um das Vermenschlichen von Hunden. Ob wir das tun, ob wir das zu sehr tun. Und da hatte ich den Impuls, auch mal mit einem Nicht-Biologen über das Thema zu sprechen. Und habe mit einem Politologen von der Freien Universität Berlin gesprochen. Und der hat da so ein lapidar gesagt, naja, die Vorstellung, wir sind die Krone der Schöpfung, das ist ja auch in der Wissenschaft schon längst überholt. das denken wir alle schon gar nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist aber interessant, das weiß ich ja gar nicht. Das war 2012. Und da habe ich gesagt, das möchte ich gerne mal ein bisschen näher erforschen, dass es dieses Paradigma nicht mehr gibt. Mhm. Und das war eigentlich der Impuls zu sagen, so, jetzt gehe ich da mal gucken, wie gehen jetzt Wissenschaftler an den ganzen Komplex Tier heran? Und so hat sich das so langsam entwickelt.
Mhm. Und wir haben ja eben schon mitbekommen, du bist ja wirklich gucken gegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Also man erfährt in deinem Buch auch was über die Wissenschaftler selbst. Also zum Beispiel, wie die aussehen, von den klappernden Armreifen bis über rote T-Shirts, Rauschebärte und so weiter. Mhm. War das auch so ein bisschen ein Ziel von dir, uns Wissenschaft und die Menschen dahinter näher zu bringen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, diese Leute, die das alles machen, die das erforschen, die kommen oft zu kurz. Die machen da jahrzehntelang ihre Forschung und niemand erfährt was über sie. Wir gucken immer nur auf die Ergebnisse und ich interessiere mich sehr stark für Menschen, nicht nur für Tiere, sondern eben auch sehr stark für Menschen, die so eine Forschung machen. Und deswegen wollte ich sie kennenlernen, deswegen wollte ich auch dahin, wo sie leben. Und möglicherweise auch forschen. Leider habe ich jetzt nicht alle Tiere sehen können. Also ich habe keinen Pottwal getroffen und keinen Kraken. Ja, sehr schade. Mhm. Dafür eben Papageien und Raben und Bienen. Und das war eben schon ein Impuls zu sagen, ich möchte die auch ein bisschen aus der Deckung holen. Was sind das für Leute? Was verbindet die? Was treibt sie an? Das fand ich sehr spannend.
Mhm. Gibt es da Menschen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder Eigenschaften vielleicht auch an Wissenschaftlern, wo du sagst, das ist schon verrückt?
Ja, also da jetzt einen rauszupicken, wäre sehr schwer, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber was sie alle eint, ist diese Leidenschaft. Das hat mich auch wirklich immer wieder so beeindruckt. Also wenn ich da in einem Büro saß, die konnten stundenlang von ihrem Thema sprechen, ohne auch nur einen Ansatz von Müdigkeit zu zeigen. Und dass man jemand aufgestanden wäre und gesagt hätte, oh, jetzt brauche ich mal einen Kaffee. Nix. Die können stundenlang sitzen, stundenlang erzählen mit leuchtenden Augen und dann legen sie Studien hin und das haben wir gemacht und stellen sie sich vor und dann zeigen sie was auf dem Bildschirm. Und sie sind so begeistert. Das reißt einen wirklich förmlich mit. Und das ist etwas, was ich sehr schätze an Menschen, wenn sie so aufgehen in ihrem Tun. Und das gucke ich mir so gerne an. Da bin ich so dabei. Das finde ich ganz großartig. Das Menschen, ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Ich meine, da ist man als Journalist ja auch in der glücklichen Position, solche Menschen sich rauszusuchen, kennenlernen zu dürfen und sich begeistern zu lassen. Und ich finde, das spürt man auch so ein bisschen im Buch. Wie der Mensch auf das Tier blickt, sagt einiges über ihn selbst aus. Das sagst du auch in deinem Buch. Was sagt es denn aus eigentlich?
Ja. Naja, was wir vorhin schon hatten, so ein bisschen, ne? Also eine veränderte Achtsamkeit vielleicht, ja, dass man tatsächlich jetzt ein bisschen vorsichtiger auch in seinen Aussagen ist, eben nicht mal sagt, ja, die dumme Kuh und die können ja alle nichts und das sind ja alles nur so Automaten, sondern man sagt, nee. Nur weil es anders ist, ist es ja nicht da oder minderwertig. Jetzt müssen wir schon mal gucken, was ist denn da das andere und wie drückt sich das aus? Und eben dieses demütiger werden. Zum Beispiel, das ist, was wir vorhin schon mal hatten, ne? Vorsichtiger werden, das wäre eben so eine Änderung.
Warum Wale Fremdsprachen können, heißt das Buch von Katharina Jakob, und Katharina ist zu Gast gewesen heute hier in deinem Sonntag. Und im Buch geht es natürlich nicht nur um Kraken und Wale und Hunde und was hat man jetzt noch so gehabt. Es gibt ganz viele Tiere, die euch auch beeindrucken können, wenn ihr mal reinschaut. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und die spannenden Geschichten, die du uns erzählt hast. Hab einen schönen Sonntag.
Ja, du auch. Danke, Sebastian.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.